Armena Watch, der Talk.
Herzlich willkommen, liebe Frau Strack-Zimmermann bei MENA Watch. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ganz kurz zu Ihrer Person. Sie sind in Düsseldorf geboren, verheiratet, haben dort drei Kinder großgezogen und inzwischen auch drei Enkel. Sie waren.
Meine Kinder aber großziehen.
Das kann ich mir tatsächlich vorstellen bei Ihrem Arbeitsvolumen. Sie waren dort auch unter anderem 2008 bis 2014 Bürgermeisterin, parallel immer auch für die FDP in verschiedenen Ämtern, unter anderem mal Vorsitzende der Ratsfraktion der FDP in Düsseldorf.
Richtig.
Seit 2017 haben Sie aber jetzt ein Bundestagsmandat und haben sich als verteidigungspolitische und Sprecherin für Kommunalpolitik einen Namen gemacht. Aktuell ist Ihre Adresse allerdings Brüssel. Seit dem 16. Juli dieses Jahres
Genau. Sind
Sie im Europaparlament. Sie sind bekannt als Frau klarer Worte. Und jetzt meine Frage.
Und nicht mehr im Deutschen Bundestag.
Und nicht mehr im Deutschen Bundestag.
Das ging, glaube ich, vor 30 Jahren. Da konnte man gleichzeitig in den Parlamenten sein. Okay. Ich habe mein Mandat niedergelegt, um dann eben auch in Brüssel arbeiten zu können.
Okay. Meine Frage ist jetzt, sind Sie eine unbequeme Parteigenossin? Ist Europa ein Abschiebeort oder waren Sie für die FDP die Spitzenkandidatin, die Chance, überhaupt reinzukommen ins Europaparlament? Und Sie waren ja schon im März für die Europapartei Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa. Das ist so lang, da muss man das ablesen.
Kurz ALDE.
für die FDP gewählt worden.
Sie haben ja natürlich jetzt mehrere Halbsätze eingebaut. Dass ich Parteigenossin bin, ist bei einer Liberalen. Nein, ich bin keine Genossin. Okay. Das sind die Kolleginnen und Kollegen bei der Sozialdemokratie. Ich bin auch nicht abgeschoben worden. Und ich finde es interessant, dass Sie diese Frage stellen. Weil erstens, wer mich kennt, schiebt mich nirgendwo hin. Zweitens ist Deutschland, wenn Sie die 27 Länder in Europa nehmen, das einzige Land, wo Journalistinnen und Journalisten einen Weg nach Brüssel sozusagen framen als Abschiebung. Alle anderen Länder, und das durfte ich in den letzten Wochen kennenlernen, schicken, wenn ich jetzt sage, ihr Top-Personal, dann ist das nicht auf mich gemünzt, ehemalige Minister, ehemalige Premierminister, und ziehen auch aus dem Fundus ihrer Leute dort auch wieder in Regierungen zurück. Das heißt, alle Länder, für die ist ein Mitglied des Europäischen Parlaments zu sein, wirklich top. Nur bei uns hat das so, das war vielleicht mal vor 30 Jahren. Es mag auch sein, dass der eine oder andere sagt, komm, schick sie dahin, dann ist Ruhe. Bei mir ist das Blöde, dass ich keine Ruhe gebe, dass ich dem Parteivorsitzenden angeboten habe, nachdem mich die jungen Liberalen angesprochen haben, als ich abzeichnete, dass meine Vorgängerin als Spitzenkandidatin vermutlich in die Europäische Investitionsbank wechseln, ob ich die Spitzenkandidat werden wolle, was ich anfangs abgelehnt habe. Dazu bin ich zu gerne in Berlin, dazu war ich einfach zu gerne im Bundestag. Aber ich habe das dann mal so sacken lassen und ich muss sagen, dass ich sehr froh bin, weil diese internationale Sicht, nicht nur deutsche Sicht, sondern auch mal zu schauen, warum denkt das Land und das eigentlich anders, das muss ich sagen, ist eine tolle Sache.
Wir sind ja als MENA, Mid East, near North Africa, interessiert vor allen Dingen an Themen rund um den Nahen Osten. Und deshalb die Frage, haben Sie schon in der Zeit, in der Sie jetzt im Europaparlament sind, einen Überblick darüber, wieso die Pro- und Anti-Israel-Fraktionen im Europäischen Parlament verteilt sind?
Ja. Also im Gegensatz zu, ich sag mal, zur deutschen Politik, die ja eindeutig zu Israel, an Israels Seite steht. Natürlich nicht alle in Deutschland, aber die deutsche Regierung hat da einen ganz klaren Kurs. Ist das in anderen Ländern nicht so? Und die Diskussion darüber, Israel, Angriff auf Israel, Krieg in Gaza, wird sehr unterschiedlich geführt, hochsensibel, muss man dazu sagen, weil aus unterschiedlicher Sicht auch unterschiedliche Wahrnehmung. Ja, das sehe ich und das ist nicht nur bei uns in der Renew-Fraktion, bei den Liberalen, sondern bei allen anderen auch. Also da gibt es, kann man sagen, Pro und Contra, das würde ich schon so sagen.
Ja, bei den Vereinten Nationen läuft es ja darauf hinaus, dass häufig Israel eben verurteilt wird und dann ganz wichtig die USA eben dagegenhalten. Bei Deutschland ist das Verhalten leider so, dass es oft Enthaltungen gibt, obwohl es also keine Not hätte, zu sagen, wir stimmen jetzt für Israel. Also im Europäischen Parlament ist das noch ein bisschen anders, ja?
Naja, bei der UN, wenn ich mir einen Satz erlauben darf, ohne, ich muss ja jetzt nicht Frau Baerbock in Schutz nehmen. Es ist, wenn man diplomatisch unterwegs ist, natürlich alles immer nicht so einfach, wie wenn man im Trockenen irgendwo sitzt. Eine Enthaltung kann hilfreich sein, wenn man damit, da ging es ja auch seinerzeit unter anderem um Jordanien. Jordanien ist ein Partner von Israel, ein verlässlicher Partner. Jordanien braucht auch Israel. Auf der anderen Seite hat Jordanien, ist ein Land, was Millionen nicht nur palästinensische Flüchtlinge aufgenommen hat, die inzwischen jordanischen Pass haben, sondern auch mit der Grenze zu Syrien sehr, sehr viele syrische Flüchtlinge. Das heißt, der König ist dort, ich will es nur einbetten, sitzt natürlich zwischen Baum und Borke. Und wenn die einen Vorschlag machen und es hilft der Gesamtsituation, sich in dem Moment einer Abstimmung zu, ich sag mal, zu neutralisieren, ich war nicht dort, ich möchte das nur ein bisschen einordnen, weil manchmal kann das am Ende hilfreicher sein, als wenn man spitz auf Knopf geht. Aber Sie haben recht, die Abstimmungen im UN, die UN gehört sowieso reformiert, weil der Sicherheitsrat ist ja old fashioned, das ist ja Nachkriegszeit. Da sitzen 5 Staaten, Punkt. Die können sich gegenseitig mit einem Veto immer überstimmen und damit wird die Russen Veto und Chinesen und Amerikaner und ist das ganze Ding gelaufen. Das ist natürlich völlig irre. Nach 80 Jahren würde das, müsste man das anders machen. Aber mal losgelöst davon ist es definitiv so, dass man sieht, dass die gegen Israel verhängten Maßnahmen, Resolutionen deutlich zugenommen haben. Und da habe ich mich auch häufig zu geäußert. Das geht nicht. Ja, jedes Land muss auch Kritik abkönnen, auch Israel, auch Herr Netanyahu. Wenn das aber derart einseitig ist, dass man gar nicht mehr unterscheidet, was war eigentlich wann, dann ist das unsäglich.
Bei Jordanien ist natürlich auch die Situation so, zu 3/4 oder 2/3 auf jeden Fall besteht die Bevölkerung ja aus Palästinensern. Also nicht nur Flüchtlinge.
So ist es, die mal als Flüchtlinge kamen, genau, und heute einen Pass haben und Teil Jordaniens, die aber vom Blick her natürlich ihren Wunsch, mal ein Palästina zu haben, natürlich auch weiterleben. Das haben sie übrigens nicht nur im nahen Mittleren Osten, wenn sie in Südamerika unterwegs sind. Nehmen Sie zum Beispiel Chile, ein Land, was ganz katholisch ist. Dort ist die Frage Palästinenser ganz eindeutig einseitig. Also ich bin immer wieder, für mich ist das interessant zu sehen, wo eben nicht nur in einer Fraktion, sondern in welchen Ländern welche Reaktionen kommen.
Also pro-palästinensisch.
Pro-palästinensisch, ja. Also die Proteste, als Israel sich zur Wehr gesetzt hat, man muss es ja immer wieder sagen, nach dem Angriff, nach dem grauenvollen Angriff auf Israel, wo heute noch 100 Menschen verschollen sind, nach dem Abschlachten im Livestream, das ist ja alles so gruselig, so schrecklich, das muss man ja immer wieder betonen, was ist eigentlich am 7. Oktober letzten Jahres passiert und was folgt daraus, haben trotzdem, obwohl es vielleicht der eine oder andere versucht hat, mal einzuordnen, waren die pro-palästinensischen Kräfte in Chile, nur mal ein Beispiel zu nennen, sehr präsent. Also es ist nicht nur die Anrainer, sondern es hat so eine allgemeinen Tenor. Und wenn ich an die Demonstration auch in meiner Heimatstadt Düsseldorf, wo ich mich mal unauffällig an den Rand gestellt hat, weil ich mal sehen wollte, wer geht da eigentlich mit? Wer protestiert da eigentlich und lässt dann auch diese Worte von der See bis, also wo man eindeutig aufruft, dass Israel von der Landkarte gelöscht wird. Da sind Leute dabei, junge Familien, ältere Familien, sehr viele mit muslimischem Hintergrund, aber auch mit christlichem Hintergrund, die dann anschließend nach der Demo, wo es ja wirklich aufgerufen wird, ein Land auszulöschen, gehen sie dann zu McDonald's, essen ihren Hamburger. Ich habe das alles beobachtet. Mhm. Und da sieht man, was für eine Gemengelage sich derzeit rund um den Globus abspielt in amerikanischen Universitäten. Mhm. Unfassbar. Mhm. Aber das ist die Realität und der müssen wir uns stellen. Mhm.
Da ist ja auch noch die Frage der Terrorbekämpfung weltweit. Jetzt geht aber Frau von der Leyen mit dem Versprechen, 1 Milliarde Euro an die libanesische Regierung zu geben für einen Flüchtlingsdeal. Der Hintergrund ist klar. Es gibt viele syrische Flüchtlinge, die gehen nach Nordzypern, um dann über die interne Grenze des Landes in ein europäisches Land zu wechseln. Aber die Frage lautet, ist es klug, wenn man heute, also es war im Mai 2024, einer libanesischen Regierung, die de facto von der Hisbollah dominiert wird, ein solches Geld in die Hand gibt?
Wissen Sie, das ist eine berechtigte Frage und auch die kann ich Ihnen nicht einfach beantworten. Weil was ich gelernt habe in den Jahren im Bundestag mit Verteidigungspolitik und damit verbunden mit Außenpolitik, dass wir leider als diejenigen, die demokratisch sind, die Menschenrechte, für die Menschenrechte ganz kolossal wichtig ist, wir in Deutschland hier ein Grundgesetz haben, das Beste der Welt, dass auch wir mit Schurken an einem Tisch sitzen müssen. Ich prophezeie Ihnen nur Klammer auf Klammer zu, das werden wir auch in Afghanistan mit den Taliban erleben, irgendwann. Ich will dem nicht das Wort reden, aber um sozusagen etwas zu tun, um Schlimmeres abzuwenden. Ich kenne den Libanon nicht gut. Ich war dort, weil vor dem Libanon gibt es ja ein UN-Mandat, wo ja die Bundesrepublik, also die deutsche Marine, ein wesentlicher Bestandteil ist. Und ich war dort vor 1,5 Jahren und war dort auf dem Hafen, in dem Hafen, der ja mal in die Luft geflogen ist. Und der ist noch genauso, wie er unmittelbar nach der Explosion war. Da liegen also noch Schiffe, in denen just in dem Augenblick, wo diese Explosion war, die ja unvorstellbar war, Tiere transportiert worden sind, lebende Tiere. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, was mit einem Schiff mit Hunderten von Kühen und Schweinen passiert. Nämlich, die sind dann weg, aber sie sind noch da und die liegen dort immer noch. Das heißt, dass die verwesen seit Jahren, ein heißes Land, und wenn sie dort im Hafengebiet sind, kann man ohne Maske gar nicht rumlaufen. Ich dachte natürlich, weil ich da war, als Corona gerade aufhörte, ich sollte jetzt eine Maske anziehen wegen Corona, dachte noch, ist aber jetzt komisch. Da hat er zu mir gesagt, nein, Sie werden gleich sehen, warum. Auf was ich hinaus will, nach wie vor nicht geklärt. Wer ist der Schuldige? Wer sorgt dafür, Versicherungsfrage? Wer sorgt dafür, dass es beseitigt wird? Also ein Staat, der de facto nicht mehr funktioniert. Jetzt spielen Sie zu Recht auf die Hisbollah an, große Bedrohung für Israel, die eben Teil des Problems ist und Teil dieses Problem eben auch offensichtlich nicht willens ist zu lösen. Und wenn man also versucht, eine Flüchtlingsfrage zu klären, ja, dann sitzt man mit jemand am Tisch, von dem man eigentlich sagt, die habe ich wenig bis gar nichts zu tun mit deiner Weltanschauung und was da läuft. Ich möchte ungern den Stab brechen. Ich bin jetzt in diesem Detail auch jetzt nicht so zu Hause, aber es gibt in dieser Welt leider nicht mehr schwarz und weiß und es gibt unvorstellbar viele Grauzonen und das macht es so schwierig für uns, die als Demokraten groß geworden sind und nochmal für die Menschenrechte der Gradmesser dessen sein muss, wie wir leben, wie wir Politik machen, ist es nicht mehr so einfach. Aber Sie haben natürlich recht, der Hisbollah so viel Geld zukommen zu lassen, ist schon, ich sag das mal, obwohl ich nie diplomatisch bin, bemerkenswert.
In dem Zusammenhang komme ich jetzt nochmal auf Hilfszahlungen auch an das Palästinenser, Palästina-Hilfswerk UNRWA, das ja nur für Palästinenser zuständig ist. Und das erhält die größten Zahlungen weltweit von verschiedenen Zahlern. USA steht an der Spitze, aber ziemlich dicht dahinter entweder EU oder Deutschland als Einzelzahler. Ja. Deutschland zahlt doppelt, einmal durch die EU, einmal allein.
Ja.
Und da war ja kurz nach dem Massaker der Impuls, erstmal Hilfszahlungen auszusetzen. Das war auch Ihre Forderung. Da wurde nämlich eigentlich mit diesem Geld Humanitäres gefördert, also Projekte. Aber natürlich muss man davon ausgehen, dass dann Geld, das von anderen Seiten kommt, eben dafür verwendet wurde, was man jetzt erst erkennt, wie groß der Bau der Tunnel geworden ist. Ich gebe da mal einen kleinen Vergleich. Also es sollen zwischen 500 und 700 Kilometer Tunnel geben. Gaza ist halb so groß wie Berlin. Und Berlins U-Bahn hat ein Streckennetz von 155 Kilometern. Also es ist ein irrsinnig großer Bereich untertunnelt von Gaza. Und das bedeutet, das Geld, das eigentlich in Hilfsprojekte hätte fließen sollen, ist in diese Richtung gegangen, ebenfalls in Waffenkäufe, wobei man da sagen muss, gibt es wahrscheinlich eher Geldgeber aus Katar und aus Iran. Aber nun ist die Frage, erstens, wie werden denn die deutschen Hilfsgelder kontrolliert? Die Verwendung dieser Hilfsgelder wird überhaupt in Betracht gezogen, dass dadurch eben andere Mittel für andere Dinge verwendet werden können als für Hilfszahlungen? Und genau, wie soll das weitergehen? An wen zahlt in Deutschland jetzt aktuell? Wenn wir sagen, im Libanon ist es die Hisbollah. Jetzt haben wir in Gaza haben wir immer noch die Hamas an der Regierung.
Ja. Also grundsätzlich, dass wir dorthin schauen, ist richtig. Ich war seinerzeit, da bin ich nicht alleine deswegen kritisch, weil sich herausgestellt hat, dass UNRWA-Mitarbeiter mit daran beteiligt waren, Israel zu überfallen. Und jetzt kann man das runterbrechen und sagen, waren Einzelne, aber wenn die in einem solchen Hilfswerk sind, muss man sofort erstmal auf die Bremse drücken. Es ist nämlich nicht nur, dass Mitarbeiter der UNRWA bei den brutalen Überfällen dabei waren, sondern dass es auch nachgewiesen ist, dass im palästinensischen Gebiet, im Gaza, Bücher gedruckt worden sind, auch mit dem Geld, weil natürlich, und da sind wir jetzt bei dem Thema, wir geben Geld, damit Kinder sich bilden, damit sie in die Schule gehen können, weil Kinder, die gebildet sind, die lesen und schreiben können, natürlich nicht im Entferntesten so anfällig sind, für Mitglied einer Terrorgruppe zu sein, wie wenn sie ungebildet sind. Insofern ist es auch in unserem Interesse, dass der Terror nicht bei uns ankommt, uns da zu engagieren. Aber wir wissen auch, und deswegen ist Ihre Frage berechtigt, weil ich mir die, bin jetzt im Entwicklungshilfebereich nicht so firm, ich doch überrascht war, wie mir auch Kollegen sagten, dass es eine Menge Schulbücher gibt, habe ich mir dann angeschaut, die den Kindern vorgelegt werden, wo gezielt darauf hingewiesen wird, dass Israel vernichtet werden muss, dass man sozusagen wohlmeinende Punkte bekommt im Himmel oder wo auch immer, wenn man einen Israeli tötet und wenn man zwei tötet, gibt es noch mehr Punkte.
Juden, ne? Also das ist wichtig, weil es gibt ja noch...
Haben Sie recht, zu korrigieren, einen israelischen Staatsbürger jüdischen Glaubens, also einen Juden, tötet. Und je mehr, je größer ist die Chance, dann entsprechend belohnt zu werden im Jenseits. Und wenn wir feststellen, dass diese Schulbücher und von uns mitfinanziert wird, dann muss man das sofort beenden. Jetzt fragen Sie nach der Kontrolle. Und diese Frage ist berechtigt, weil ich glaube, dass unsere Unterstützer vor Ort, NGOs und andere, die dorthin gehen, um wirklich den Kindern und Menschen zu helfen, einfach hingucken müssen. Und das Problem ist, dass auch rückkoppeln müssen. Wenn sie die Schulbücher sehen, wenn sie die Sprache, können ja die Sprache kennen, die Kultur, dass sowas sofort zurückgekoppelt werden muss. Und die Frage ist, wie ist dann die Reaktion im Ministerium? Sagt man, na ja, oder sagt man, geht gar nicht?
Also da kann ich Ihnen eine Antwort geben. Es gibt tatsächlich Untersuchungen, einmal das Georg-Eckert-Schulbuch-Institut, aber auch andere, jetzt mit East Freedom Forum hat auch so eine Untersuchung gemacht letztes Jahr, dass die Schulbücher katastrophal sind und dass tatsächlich die deutsche Mitarbeit daran nichts geändert hat, im Gegenteil. Also die deutsche Mitarbeit an diesen Schulbüchern in den palästinensischen Gebieten, ich weiß jetzt nicht genau, ob es nicht auch die arabischen Länder drumherum sind, wo diese Untersuchung stattgefunden hat, über das Israel und das Judenbild in diesen Schulbüchern. Also die ist seit 30 Jahren dieselbe.
Ja. Und das ist ich glaube, das ist doch auch jetzt in unserem Gespräch, ich meine, das ist doch genau, worum es geht. Um diesen Hass gegen Jüdinnen und Juden weltweit, den es gegeben hat, der zur Holocaust, zur Entmenschlichung alles Gewesene geführt hat, der viele Menschen, Gott sei Dank, Deutschland gehört an der zu den einigen der wenigen Länder übrigens, ja, Deutschland ist Täter, ohne Wenn und ohne Aber hat zumindest Westdeutschland sich über Jahrzehnte aufgerufen gefühlt, diese Geschichte zu verarbeiten. Es gibt einige Länder in unserer Nachbarschaft, die sich am Holocaust beteiligt haben und es bis heute nicht aufgearbeitet haben. Aber will da jetzt auch nicht richten. Aber das, was jetzt passiert, und das ist eigentlich erschreckend, ist, dass der Antisemitismus, der Hass auf Juden nach wie vor existiert, geradezu sich Bahn bricht in der Gesellschaft. Wissen Sie, ich bin in den 70er Jahren sozialisiert worden. In einem sehr politischen Elternhaus. Und in meiner Familie wurden wir als junge Heranwachsende, meine Geschwister und ich, sehr stark sensibilisiert, dass der Hass auf Juden, dass es den nach wie vor gibt, dass er latent ist, immer mal wieder so subtil, auch in der besseren Gesellschaft mal so ein Klopper rausgehauen wird. Ich bin erschüttert, dass meine Familie, meine Eltern, meine Großeltern recht haben sollten, dass es eben nicht weg war, sondern nur aufgrund des Zeitgeistes, aufgrund der Verarbeitung der Geschichte, aufgrund der Sensibilität der Generation, die sich damit beschäftigt haben, dass das einfach nur, ich will nicht sagen zugepudert, aber es war zumindest zugeschaufelt und mit diesem brutalen Angriff auf Israel, das wieder in einer Heftigkeit aufbricht und ich glaube, die größte Tragödie durch alle Schichten.
Ja, das wollte ich Ihnen auch noch mal ganz kurz die Frage darzustellen. Da waren sowohl Sarah Wagenknecht, Alice Schwarzer, Greta Thunbergs Fridays for Future, die tatsächlich dieses Massaker an wehrlosen Frauen und Kindern, Männern und Juden und Nichtjuden auch als Widerstandskampf bezeichnet haben. Judith Butler, eine jüdische Ikone für Gender-Thematik, die hat sogar die sexualisierte Gewalt an Frauen angezweifelt. Jetzt haben wir, Sie haben das schon damals immer wieder dem widersprochen.
Ich war empört.
Sie waren empört.
Also widersprochen ist harmlos. Wir können diskutieren, ich widerspreche. Ich habe, was Alice Schwarzer betrifft, habe ich auch mit Frau Schwarzer in einem Spiegel-Interview, kann man, glaube ich, heute immer noch abrufen, meiner Empörung Ausdruck verliehen. Und zwar deswegen, wenn ich das einfügen darf, weil Frau Schwarzer, zu der kann man stehen, wie man will. Ich hatte wenig Zugang zu ihr. Sie ist ja 15, 16 Jahre älter als ich. Aber selbst wenn man in den 70er Jahren sie nicht mochte oder ein bisschen überdreht, hat sie für die Emanzipation der Frau in Deutschland unglaublich viel gemacht. Und zwar in die Institution. Hat sie objektiv. Wie eine Frau derart, die das Mantra des Frauen, der Frauen-Emanzipation wirklich niederknüppeln kann, in diesem Zuge Vergewaltigung, das haben wir übrigens auch nicht nur Thema Israel, das Thema Ukraine, wo ja Vergewaltigung als Mittel, übrigens ist das auch so alt wie die Menschheit, eingesetzt wird, Frauen zu demütigen und deren Männer zu vergewaltigen, das in irgendeiner Form abgetan hat. Und wenn Frau Wagenknecht, auch das kann man beharrt, aber fair in einer Sendung, in meiner Anwesenheit sagt, na ja, das ist nicht schön, gehört aber zum Krieg. Wissen Sie, das sind ja keine, wie soll ich mal sagen, von ihrer Ausbildung, ihrem Werdegang her, dumme Menschen, die irgendwie bildungstechnisch zu kurz gekommen sind. Sondern das sind Frauen, die ihr Leben leben, die was zu sagen haben. Und ich finde es empörend, ich finde es auch heute noch empörend. Es geht aber noch weiter. Es gibt auch Journalisten, die in Podcasts, ohne das vertiefen zu wollen, das auch noch mal triggern, den ich nicht unterstelle, antisemitisch zu sein, aber so noch mal so den Drops werfen, dass Juden ja im Finanzwesen und beim Diamantenhandel besonders erfolgreich sind. Also ich kann nur sagen, wenn die Elite, die intellektuelle Elite unseres Landes so redet, was erwarten wir von denen, die sich möglicherweise, ohne Vorwurf sage ich das, damit nie ernsthaft auseinandergesetzt haben. Was erwarten wir davon? Und das geht in die Universitäten, das haben wir hier in Berlin erlebt. Das geht einmal quer und als ich es dann in den Vereinigten Staaten an den wirklich Elite-Hochschulen zum Tragen kam, da räume ich ein. Ich war fassungslos. Und ich bin es immer noch. Ich habe, es macht mich sprachlos.
Ich habe die letzten 30 Jahre meines Lebens diesem Thema Bekämpfung des Antisemitismus mit verschiedenen Mitteln gewidmet. Mhm. Und ein Mantra lautet Bildung. Aber nun stellen wir fest, dass die Bildungselite genau die ist, die jetzt in dieser Situation versagt.
Kannst du ja schon mal.
Ja, Das hat sie schon mal. Dazu muss man einfach sagen, es geht nicht alleine um Bildung, sondern es geht auch um einen festen Wertekanon. Mhm. Wenn der fehlt, wenn das ethische Prinzip in Beziehung zur Bildung nicht da ist, dann nützt die ganze Bildung nichts. Sie hatten das übrigens als Thema mit Herrn Lanz und dem Philosophen Precht aufgebracht. Und ich frage mich jetzt, hat Ihre Ausführung dazu irgendjemand Ihnen mal rückgemeldet? Ja, da hast du mich tatsächlich auf eine neue Idee gebracht.
Ja, tausendfach.
Wirklich?
Ja, ja.
Also weil Precht gilt ja so als Prophet.
Ich will das Thema heute nicht mehr aufwärmen. Ich bin da sehr deutlich geworden, weil ich das nicht ertragen habe. Das ist angenommen und wurde registriert und die Reaktion war gigantisch.
Sehr schön. Also das heißt, es bringt auch was, die eine oder andere Talkshow,
ja, sich anzuschauen. Es bringt viel Freunde und es bringt viel Feinde.
Sie hatten auch bei Lanz mal die Propaganda der Hamas in den öffentlich-rechtlichen Medien als Darstellung kritisiert.
Es ist ja immer ein Risiko, wenn Sie Politik machen und man Journalisten kritisiert, da muss man immer aufpassen. Okay. Aber was ich kritisiert habe, ich greife das gerne auf, war die Berichterstattung unmittelbar nach dem Überfall auf Israel und die Reaktion Israels, als klar war, dass Israel in den Gazastreifen einmarschiert, um die Hamas zu bekämpfen. Und dann gibt es natürlich, wie immer im Krieg, und das geht übrigens beidseitig, wird natürlich mit Fake News, mit Informationen, habe darüber übrigens auch meine Magisterarbeit geschrieben.
Fake News?
Ja, wie ein und dieselbe historische Sache in verschiedenen Zeitungen begleitet wurde.
Interessant.
Ja, also ich habe eine Forschungsarbeit gemacht.
Welches Thema war das damals?
Also das war meine Magisterarbeit, der Frieden von Brest-Litowsk, Erster Weltkrieg.
Okay.
Wie der von den Zeitungen unterschiedlich, ein nüchterner Frieden und wie der sich verselbstständigt hat. Von nationalen Zeitungen, liberalen Zeitungen, sozialdemokratischen, sozialistischen, kommunistischen, name it. Ein und derselbe Moment, der völlig anders dargestellt wurde. Insofern muss man immer beidseitig Kommunikation, erleben wir jetzt auch in der Ukraine, Russland ist da ganz groß im Geschäft, wie Narrative geschaffen werden und wo man nachher, und das ist meine, finde ich, als Journalistin, als Journalist die Aufgabe zu haben, wenn man darüber berichtet, zwingend die Quelle anzugeben. Und auch dem Zuschauer zu sagen, das passiert übrigens verstärkt, wir konnten, ich beobachte es in Ukraine, im russischen Angriff auf die Ukraine, wir konnten das nicht verifizieren. Also soweit ist man jetzt schon, dass Dinge gesagt wird, aber die Bestätigung nicht hinterherkommt. Um auf den Überfall auf Israel, da war es ja ganz eklatant, als Israel sich anfing zur Wehr zu setzen und ja, auch zivile Einrichtungen bombardiert hat. Und dann eben auch seitens des Journalismus der ein oder andere dann die Quelle der Hamas nahm, um zu berichten. Also die Presseagentur der Hamas. Und das muss man natürlich dann auch sagen, welche Quelle das ist. Denn ja, da sind Schulen und Kliniken bombardiert worden. Es gehört aber zur Wahrheit dazu, dass das alles, was da gerade passiert, ein Albtraum und eine Tragödie ist. Brauchen wir nicht auseinanderzunehmen, ist es. Dass aber die Hamas Menschen als Schutzschild nehmen, Männer, Frauen, vor allen Dingen Kinder, weil natürlich, dass man etwas angreift, wo möglicherweise Kinder ums Leben kommen, ist natürlich für eine zivilisierte Gesellschaft unerträglich. Und dass die Hamas menschliche Schutzschilde nehmen, das machen übrigens im Kriegen, ist das ganz schrecklich und immer wieder von den Verbrechern dieser Welt wird das gemacht, weil die überhaupt kein Interesse haben, irgendjemand zu schützen. Wenn Kommandozentralen oder Kindergärten sind, dann natürlich in der Annahme, berechtigten Annahme, der Westen, Israel, kultivierte Völker greifen das nicht an. Das machen die nicht, weil die ja wissen, da ist ein Kindergarten und ein Krankenhaus. Das heißt, sie spekulieren, dass wir es nicht tun, weil unser Kompass, Sie sagten es gerade, unsere Werte, unser Wertekanon es nicht zulässt. Und jetzt haben wir ein Problem, nämlich dass Demokratien, dass Gemeinschaften, die diesen Wertekanon haben, in der Auseinandersetzung oder in sich wehren mit Despoten, es unheimlich schwer haben. Weil wenn sich zwei Kämpfer gegenüberstehen, die beide, denen beide völlig wurscht ist, was gerade passiert, dann ist das auf einer Augenhöhe. Und wir brauchen nur, wie gesagt, der Link zur Ukraine, Russland ist ja naheliegend. Die Russen bombardieren von morgens bis abends zivile Einrichtungen, Häuser, Krankenhäuser. Vor 3-4 Wochen haben wir diese Tragödie gesehen in Lviv an der polnischen Grenze. Dieser Mann, der seine Frau und seine 3 Töchter beerdigt hat. Solche Fotos muss man wirklich auch mal zeigen. Und gleichzeitig diskutiert die Politik hier, ob die Ukraine Waffen bekommt, wo sie nur militärische Angriffe auf russischem Staatsgebiet ausführt. Und da sehen Sie, das nutzen die Despoten dieser Welt aus. Und deswegen habe ich, jetzt komme ich wieder nach einem Schlenker zurück zu Ihrer Frage, das habe ich kritisiert. Ich finde, dass Journalistinnen und Journalisten, gerade wenn sie im öffentlich-rechtlichen Bereich unterwegs sind, wenn sie tolle Zeitungen schreiben, da sehr, 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 sehr präzise sein müssen.
Mir fehlt tatsächlich bei der Berichterstattung der Hinweis darauf, dass natürlich diese Tunnel, die Hamas zu ihrem eigenen Schutz hat, den der Bevölkerung hätten auch zugutekommen können, ja, beim Beschuss. Das ist das eine. Das zweite ist, dass der Hunger, der jetzt auch bei der Arte-Produktion vor ein paar Tagen, wo es um diesen Tag ging, um den 7. Oktober und die Aufarbeitung der beiden Seiten und Konfliktparteien, darum ging, dass es Hunger gibt und keine Hilfslieferungen. Es gibt die andere Seite, die sagt, dass es die ganze Zeit genug Hilfslieferungen gab, aber die Hamas, die eben für sich. Es ist ganz wichtig zu wissen, welche Menschen überhaupt als Journalisten in den Gazastreifen rein dürfen. Also das dürfen ganz sicher keine jüdischen Israelis sein. Und es dürfen auch keine arabischen. Also Israelis überhaupt nicht. Und das, was man Stringer nennt, das sind die Leute, die die Fotos machen, die Filme machen, die auch die Berichte den Leuten auf der anderen Seite mitteilen. Das sind alles arabischsprachige Menschen mit einer gewissen Solidarität.
Ja, aber also, ich glaube, dass ja, das ist so. Und es gibt einige wenige Journalisten, denen es gelungen ist, dort vorzudringen. Mit denen sich auch mal auszutauschen, wie die Lage ist. Und in der Tat wird auch verhindert, dass die Bevölkerung ernährt wird, um eben auch das Bild entsprechend zu senden, was dort passiert. Nochmal, das, was dort passiert, mir ist das wirklich wichtig, das zu betonen, ist eine menschliche Katastrophe. Und die größte Katastrophe ist eben, wie durch Kommunikation versucht wird, Dinge falsch darzustellen oder zu relativieren. Und das muss man immer wissen, wenn man etwas liest über etwas, dass man reflektiert, wer schreibt, warum und was für eine Intention. Und ja, das ist die Realität, in der wir uns leider befinden.
Ich würde noch gerne etwas zurückkommen auf Ihre Position in Deutschland, also wie Ihre Position zu bestimmten Dingen hier steht, als Verteidigungspolitikerin und auch als FDP-Politikerin. Wie stehen Sie zu Waffenlieferungen nach Israel?
Ja, das fand ich auch sehr, sehr spannend, denn ich habe ja, wie Sie gerade sagten, ich bin frisch ins Europaparlament als Spitzenkandidatin gewählt worden und ich war genau 155 Tage unterwegs, in Deutschland unterwegs und egal wo ich aufschlug, ich war mal weit über 400 Veranstaltungen, war großes Interesse, die Streck-Zimmermann mal zu sehen und dann unterschiedliche Proteste. Unterschiedlich. Am Anfang haben ja die Landwirte protestiert, die sind mir begegnet, robust, aber sehr höflich. Ich bin aber auch, deswegen komme ich drauf, natürlich grundsätzlich Leuten begegnet, die Russenfreunde sind, Krieg, also ich könnte ihnen eine Range von, aber dort begegneten mir auch ganz vorne übrigens bei einer Veranstaltung in Karlsruhe unvorstellbar viele Demonstrationen gegen Israel. Und ich habe es auch meiner Universität erlebt, ich war in sehr vielen Hochschulen, das war übrigens sehr, sehr interessant, sehr spannend für mich in Hörsälen und in einer Hochschule in Kiel. War es in Kiel? Ja. Da waren ein paar junge Leute, die eben pro-palästinensisch demonstrierten und genau dieses Thema aufmachen. Waffen liefern, deutsche Waffen in der Welt, Dingens, also es gibt da so einen Spruch. So, mit denen habe ich mal versucht, ins Gespräch zu kommen. Das interessierte die natürlich nicht. Denn die Realität ist eine andere. Ja, wir liefern Komponenten nach Israel. Israel ist übrigens in der Entwicklung von Waffen, von technischem Know-how. Das ist übrigens nicht nur Waffe, das ist Dual-Use. Also das auch im Zivilen. Also die militärische Entwicklungen haben auch zivile Komponenten. Ist Israel ganz vorne. Israel ist aufgrund seiner Historie, aufgrund seiner Lage und auch ständigen Angriffen ausgesetzt zu sein. Ich meine, da sitzt man im Café und man muss einfach rechnen, dass da plötzlich eine Rakete einschlägt, ohne Vorwarnung. Was das betrifft, ganz vorne dabei. Das heißt, zu sagen, dass Israel gewissermaßen abhängig ist von unseren Waffen. Sorry, Leute. Das ist nicht so, sondern sie bekommen Komponenten und die Behauptung, dass nach dem 7. Oktober das angestiegen sei, die Anfragen Israel an uns, ist schlichtweg falsch. Denn die Zahlen habe ich mir angeguckt, sondern das hat etwas mit Auslieferung, mit Komponenten zu tun. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine nach Februar 22 hier in Berlin initiiert, ein European Sky Shield aufzubauen. Dass Europa in Zukunft angesichts des Dramas in der Ukraine, dass die Angriffe aus der Luft kommen, Europa zu schützen in Gänze. Und da gibt es, will das jetzt gar nicht so vertiefen, spielen amerikanische Waffen, die Patriot eine Rolle, da spielt Iris-T, das ist eine deutsche Waffe, die die Raketen schützt. Aber da spielen die Israelis eine ganz große Rolle, weil sie eine Waffe entwickelt haben oder einen Schutz entwickelt haben, dass wenn Raketen auf uns zielen und für eine Mühe die Atmosphäre verlassen, um wieder einzutauchen, dass die in dieser Höhe bereits kaputt gemacht werden. Das ist eine israelische Entwicklung, die wir den Israelis abkaufen. Also andersrum wird ein Schuh raus. Die Entwicklung des israelischen Know-how schützt ganz Europa. Und das kann man gar nicht oft genug sagen.
Ist denn die Gefahr in Deutschland und Europa, was Terror angeht, also steigt die an? Und hat das die, also ich meine, das ist eine subjektive Frage auch an in der Bevölkerung, steigt diese Angst und hat die was damit zu tun, dass in den letzten 3 Landtagswahlen die extremen Parteien eher gewählt wurden als die bürgerlichen und was ja dann auch dazu geführt hat, dass die FDP in diesen Landtagen leider gar nicht mehr existent ist.
Das ist natürlich jetzt, also alles hat mit allem zu tun. Die Terrorgefahr ist da, das wissen wir allein schon, was in Paris seinerzeit passiert ist und in Berlin, um mal hier auf den Breitscheidplatz zurückzukommen. So. Deswegen ist ja auch die Zusammenarbeit innerhalb Europas auf diesem Gebiet von elementarer Bedeutung. Wir haben aber auch Fälle, dass Menschen, die geflohen sind aus ihren Ländern, hier auffällig sind und plötzlich auch Leute das Messer zücken, die hier seit 100 Jahren leben. Also eine allgemeine Gewaltbereitschaft, die sich entlädt in einer Form, die ist erschreckend. Das will ich jetzt aber nicht an einer oder der Krise festmachen, sondern es ist eine allgemeine Verrohung. Aber auch, dass Menschen aus Ländern zu uns gekommen sind mit brutaler Kriegserlebnissen, die offensichtlich unseren Schutz ausnutzen, also hierher kommen, um dem Krieg zu entfliehen mit all seinen grauenvollen Dingen und offensichtlich nicht nur unseren Schutz nicht dankend annehmen, denn sie kommen ja hierher, weil sie eben nachts wieder schlafen können, sondern eben diese Gewalt, die sie erlebt haben, anfangen aus unterschiedlichen Gründen, religiösen Gründen, Frust, was auch immer, Krankheit, anwenden. Das ist natürlich eine Katastrophe, weil das führt zu einer Unsicherheit, es führt in der Politik zu großen Verwerfungen, weil der Wahrheit geschuldet. Sie können Waffen verbieten, sie können Messer verbieten. Was ist, wenn ihnen eine Gabel irgendwohin rammt? Also sie können letztendlich nicht verbieten, dass Menschen aus einem Gebrauchsgegenstand, der dafür da ist, um sich möglicherweise zu ernähren, eine Waffe zu machen. Das ist die Realität. Und dann passiert natürlich eine Menge und Verbot. In meiner Heimatstadt gibt es ein Messerverbot am Wochenende. Das beginnt dann Freitagnachmittags bis Sonntagabends. Da frage ich mich, ist ja schön, da ist natürlich auch mehr Party. dann kommt eben einer am Donnerstag. Also was ich damit sagen will, ich will das jetzt gar nicht kleinreden, nur wir können diese Welt und nicht alle Menschen schützen. Das ist die Wahrheit. Jetzt will ich nicht ausweichen, was Sie gesagt haben. In diesen Zeiten liberal zu sein, für Eigenverantwortung, für Freiheit zu stehen. In diesen Zeiten zu sagen, Leute, wir brauchen Migration. Dieses Deutschland, übrigens ganz Europa, ist ohne Migration nicht nur nicht mehr das, was es ist, sondern dankenswert, dass Menschen zu uns gekommen haben, um mit uns unseren Wohlstand aufzubauen. Und wenn jeder mal selbstkritisch ist, also die sagen, Migranten raus oder diese Dumpfbacken, die dann singen, Ausländer raus, dann drehen sie sich mal um in der Gastronomie. Dann bleibt hier vielleicht noch ein, weiß ich nicht, Frankfurter Würstchen übrig. Weil die Gastronomie in Großteil in von bis in Händen von Menschen sind, die aus anderen Ländern irgendwann mal hier gekommen sind. Und alle mögen es, alle lieben es. Krankenhaus, Pflege, Altenheim, Kitas. Ich könnte jetzt 100 Beispiele nennen, wo Menschen sind, die sich mal entschieden haben, aus unterschiedlichen Gründen zu uns zu kommen. Und deswegen zu sagen, wir brauchen eine geordnete Migration und in der Tat, wir brauchen Kontrollen, damit das nicht aus dem Ruder läuft und eben auch Leute hier aufschlagen, die eben diese große Unsicherheit auslösen. Und wenn sie dann eben liberal sind und sagen, wir brauchen Zuwanderung, wir brauchen letztendlich die Eigenverantwortung, das ist nicht populär. Das ist nicht populär. Und weil es ja viel einfacher ist, wenn etwas extrem in Bewegung ist, Transformation, Ökologie, was passiert mit der Wirtschaft, wie kann ich in den nächsten Jahren leben, wie können meine Kinder leben, das ist ja, da ist ja ganz viel gerade in diesem Bereich und auch objektiv viele Ängste, muss man übrigens auch sehr, sehr ernst nehmen, auch und besonders bei ganz jungen Menschen, dass jetzt bei den drei Landtagswahlen, wo wir Kandidaten hatten, gerade in Brandenburg, mein Kollege Zion Braun, mega Job gemacht. In einem schwierigen Umfeld. Dass man da so abstürzt, ja, das ist schrecklich. Da gibt's überhaupt, das ist einfach, ich sag's jetzt mal, scheiße. Und da sich rauszuziehen und zu sagen, verliert den Mut nicht, wir machen weiter, das ist schwer. Das berührt die Menschen in der Partei, das berührt Wahlkämpfer. Also so zu tun, als ob das ja doof gelaufen, nächste Wahl. Nein, das geht an die Substanz. Jetzt ist es in den Bundesländern ausgeprägter als in den sogenannten westlichen Bundesländern. Ich gehöre eigentlich nicht mehr zu denen, die Norden, Osten, Süden, Westen. Und das Wort neue Bundesländer ist eigentlich jetzt auch mal nach ein paar 30 Jahren jetzt auch mal gut. Aber wenn wir es nochmal so auseinander dividieren, dass es eben offensichtlich Menschen gibt, in der DDR sozialisiert. Durchaus glücklich, dass die Mauer fiel, dass sie den Wohlstand erleben durften, den wir ja dank der Amerikaner, Franzosen und Engländer haben dürften. Die DDR war ja russisch beglückt und hat es eben nicht. Auch das darf man noch mal ganz kurz in den Raum stellen. Und trotzdem offensichtlich, und das muss man ernst nehmen, im Laufe der letzten 35 Jahre das Gefühl haben, auch einen Teil ihrer Seele verkauft zu haben. Ist der Westen in seiner Euphorie zu schnell, wurden Dinge zu schnell gemacht, wir sind ja so ungefähr ein Jahrgang. Wir wussten ja, dass es ein euphorischer Moment war für alle, dass man das erlebt. Und da sind auch Fehler gemacht worden. Das ist überhaupt keine Frage. Also der sehr, sehr schnelle auch Ausverkauf der Firmen dort. Also dass eben die Goldgräberstimmung, dass dann so ganz besonders Schlaue kam aus dem Westen, aber auch Stasi-Leute. Also ja, die sind ja dann immer sogenannte auch Krisengewinnler, die dann so. Deswegen, ich war ja, wie gesagt, im Wahlkampf unterwegs und habe auch mit meiner Generation sprechen dürfen, in der DDR sozialisiert und dann eben dort in den Städten bleiben. Da sind noch mehr Wunden geschlagen, als man glaubt. Und die sind jetzt, bin kein Psychologe, ich versuche nur zu verstehen, was gerade passiert, offensichtlich frustriert, ärgerlich, wütend, haben große Angst zur Überfremdung, was ein bisschen bizarr ist, weil in den Regionen, in denen ich unterwegs war, das Thema Migration, ich würde mal sagen, überschaubar ist, bis gar nicht vorkommt, aber es ist ja auch ein Phänomen, wo man Menschen, die aus fernen Ländern kommen, nicht kennt, eine größere Angst auslöst, weil es da da, wo man es kennt. Aber gut, wie gesagt, ich bin keine Psychologin. Das ist
gilt auch für jüdische Menschen. Also es gab in vielen Regionen, ländlichen Regionen, gar keine Juden und trotzdem sehr großen Antisemitismus. Gibt aber auch jetzt Berichte mal von Asylheimen, die da irgendwo in die Pampa gesetzt wurden und wo dann was eskalierte. Und das wird in den Medien einfach nur mal erwähnt. Und das löst aber dann eben diese großen Ängste aus. Jetzt wollte ich noch mal zu diesem Anti-BDS-Beschluss kommen, um noch mal die Frage zu stellen, weil sich Juden in Deutschland inzwischen sehr unsicher fühlen, nicht nur in Deutschland, in Europa, vor allen Dingen auch in Belgien, in Frankreich, in Großbritannien, überall dort, wo eben angeblich pro-palästinensische, ich nenne sie eher anti-israelische Demonstrationen stattfinden. Der Anti-BDS-Beschluss des Bundestages wurde von FDP-Abgeordneten initiiert und befördert. Der wurde 2019 beschlossen. Das ist ja der Boykott Divestment Sanctions. Also in Englisch kann ich es sagen, auf Deutsch kann ich es nicht übersetzen. Also es geht darum,
dass man es nochmal einordnet, was es ist damit.
Deutschland, genau. Dass dort, also diese Boykottbewegung wurde gegründet von Palästinensern in Südafrika, aber das ist jetzt unwichtig. Die will im Grunde genommen, dass Boykotte gegen Israel verhängt werden, dass man nicht dort investiert. De-Investment ist das, ja. Mhm. Und Sanktionen gegen Israel verhängt.
Genau.
Und diese Bewegung verlangt auch für ihre Veranstaltungen öffentliche Räume. Und dieser Beschluss des Bundestages sagt einfach nur, dass dadurch, dass es eine anti-israelische Bewegung ist, die nichts anderes zum Ziel hat als auch die Vernichtung der Existenz des Staates.
So, deswegen haben wir auch dagegen.
Ganz genau.
Also um das, genau. Ich wollte nur, dass Sie es nochmal einordnen.
Ja, Sie haben recht.
Ja, und weil das, weil
viele nicht genau wissen, was das ist. Genau.
Ich würde mal sagen, so gut wie wenige, weil das natürlich, wenn man jetzt noch nicht im Politgeschäft ist, ist es schwierig. Aber das ist genau der Punkt, dass man dann eben auch klare Kante zeigen muss. Und Sie sagten es gerade, und ich glaube, das gehört natürlich auch dazu.
Aber ich muss ja noch eine Frage zu Ende stellen.
Sorry.
Also der Anti-BDS-Beschluss besagt, dass öffentliche Räume nicht dieser Organisation für ihre Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden. Die Realität ist allerdings seit 2019, dass das nicht funktioniert. Das ist ja auch nur ein Beschluss, es ist kein Gesetz. Und ich frage mich immer wieder, wenn Menschen mit jüdischem Hintergrund sich beklagen, sie hätten Angst und sie suchen Unterstützung. Und wie kann man dem Antisemitismus heute begegnen? Also es gibt Antisemitismusbeauftragte, die vermehren sich.
Wort benutzen.
Ja. Und es gibt auch Gesetze gegen Antisemitismus, aber funktioniert überhaupt
alles? Ja, also dass es Antisemitismusbeauftragte gibt, die sich damit beschäftigen, ist eine gute Nachricht. Es wäre schlimm, wenn sie jetzt sagen würde, keine Socke kümmert sich drum. Dass der Versuch gemacht wird, mit Regelungen Dinge besser zu machen, würde ich jetzt auch nicht grundsätzlich ablehnen. Die Frage, die Sie ja berechtigt stellen, wie greift das in der Realität? Und wir haben im politischen Geschäft, ich nehme mich da gar nicht aus, je nachdem, was gerade passiert, einen gewissen Aktionismus, der wird an den Tag gelegt, weil natürlich auch wiederum die Öffentlichkeit erfahren, was macht ihr denn jetzt? Da kann man sagen, wisst ihr was, Leute, das ist jetzt alles doof, aber so richtig machen können wir nichts. Schwierige Ansage. Also passiert jetzt aktionsmäßig etwas, bis die Kamera von uns weitergeht, weil was anderes passiert, was auch komplex ist. Wie begegnet man Antisemitismus? Von ersten Tag an, wenn Kinder anfangen zu lernen. Im Kindergarten. In der Schule. Die Saat wird ganz früh gesät. Denn es kommen keine Kinder in Syrien auf die Welt als Antisemiten. Es kommen keine als Ausländerhasser oder sie kommen nicht so auf die Welt. Denn wir haben ja auch gute Beispiele, wie in Schulen die Integration gelingt. Aber es ist unsere Aufgabe, Vorbild zu sein und derer, die nicht jüdischen Glaubens sind, sich vor unsere jüdischen Mitbürger zu stellen. Und zwar deutlich, klar und ohne Wenn und Aber. Und das fängt an, jetzt werde ich mal ganz konkret, möglicherweise in der eigenen Familie, bei den Nachbarn, bei den Kolleginnen und Kollegen im Arbeitsumfeld, überall. Und es sind die subtilen Dinge, die fallen gelassen werden. Ich habe das alles erlebt. Sie sitzen mal so bei Tisch, schöne Runde abends, eingeladen, tolles Abendessen, man freut sich Samstagabend, ein bisschen nett, weiß, man kann am Sonntag mal ein bisschen länger ausschlafen. Gut, das ist bei mir jetzt schon etwas länger her, aber Sie wissen, was ich meine, also mit dem Ausschlafen.
Ich weiß es, ja.
Eingeladen werde ich noch. Und dann haut einer so richtig ein Ding raus. Die Juden, das Geld, ja, weißt du, der ist Jude. Einfach mal blopp so fallen gelassen. Kann man auch gerade auch jetzt in der Diskussion mit Ukraine, Zelensky, Jude, einfach mal so fallen gelassen. Was übrigens besonders schizophren ist, dass Herr Putin dann von ihm als Nazi spricht, aber dem Irrsinn ist wirklich überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt. Aber so. Und wenn man dann nicht der Partypooper ist und sagt, lieber sowieso, lieber Herr sowieso, in meiner Gegenwart nicht. Wissen Sie eigentlich, was Sie da gerade lassen? Dann wird erstmal ein betretenes Schweigen sein. Manche werden dann sagen, oh, komm, wir wollten doch so nett zusammensitzen. Man muss reingehen. Ich motiviere in meinem Umfeld, gerade wenn ich jetzt mit jungen Menschen zusammen bin, an Universitäten war, ich versuche auch Schülerinnen und Schüler aufzufordern, ihr müsst euch schützend vor Menschen stellen. Ihr müsst euch für Juden und Jüdinnen stellen, ihr müsst euch vor Ausländer stellen, ihr müsst euch vor Menschen stellen, die warum auch immer diskriminiert werden. Und da gehört Mut dazu. Und wir sind nicht alle zu Helden geboren. Und manchmal eben auszuweichen und sagen, ich habe jetzt keine Lust, ach, wieder dagegen halten. Ach, es sollte so ein netter Abend werden.
Ich kenne auch genug Leute, die Freunde und Familienmitglieder verloren haben.
In der Tat.
In solchen Diskussionen.
Ja, ja.
Viele von denen sind inzwischen in die DIG, in die Deutsch-Israelische Gesellschaft, hier in Berlin eingetreten. Ja. Und das ist eines der positiven Aspekte dieses schrecklichen Datums, 7. Oktober, dass sich seitdem die Zahl der Mitglieder der DIG Berlin seit 50 Jahren Existenz, 60 Jahren Existenz verdoppelt hat. Innerhalb eines halben Jahres.
Also das ist eine gute Nacht. Ich glaube, wie gesagt, dieses sehr dezidierte Eintreten ist von kolossaler, aber auch die differenzierte Sichtweise. Und Sie erlauben mir nochmal auf Israel zurückzukommen. Weil es gibt auch durchaus Leute, die an der israelischen Politik etwas auszusetzen haben. Und das muss unter demokratischen Freunden möglich sein. So wie auch andere Länder
ist
uns.
Ist es ja. Tun ja auch alle.
Genau. Nein, ich wollte nur sagen, ich will es nur nochmal einordnen.
Viele sagen das.
So.
Das ist nicht dürfen und tun es gleichzeitig.
Ja, gut. Das sind dieselben, die sagen, ich darf es ja nicht sagen, aber die meine ich nicht. Sondern ich meine mit politischen Menschen, die Israel lieben, die dieses Land wunderbar finden und die an bestimmten Dingen, übrigens vor dem Angriff auf den 7. Oktober, erinnern wir an die großen Demonstrationen gegen Netanyahu. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Übrigens auch jetzt, wie viele, also auch mir bekannte Israelis, die ihre Angehörigen verloren haben nach dem Massaker am 7. Oktober, die trotzdem sagen, der Krieg muss enden, wir wollen einfach in Frieden leben. Die gibt es auch. Und das muss man eben auch hervorheben.
Ja.
Also das ist mir schon wichtig, weil damit man jetzt nicht alles in eine Tonne haut. Und aber jetzt komme ich noch mal auf Ihre Frage zur FDP zurück. Wissen Sie, in der Politik differenziert zu sein, ist kaum noch möglich. Denn Sie können bei jedem Thema, also bei einigen Themen gibt es kein Ja-Aber, um das direkt zu sagen. Dazu gehört übrigens auch der 7. Oktober des letzten Jahres, Angriff auf Israel, da gibt es überhaupt kein Ja-Aber. Aber viele, viele Dinge sind Ja-Aber, Nein-Aber. Weil es zwischen Schwarz und Weiß viel Grau gibt, wo man auch selber vielleicht überlegt, wie finde ich das jetzt eigentlich? Also ich kann Ihnen auch nicht zu jedem Thema ad hoc meine Meinung sagen, auch die muss ich bilden. Und das ist kaum noch möglich. Es geht nur noch, der ist der Gute, der ist der Böse, du hast recht, ich habe nicht recht oder wie auch immer. Ich darf doch wohl mal sagen. Und das ist für die Polarisierung der Gesellschaft ganz schlimm. Und darauf, auf dieser Schleimspur, dass es nicht mehr möglich ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren, zu streiten, auf dieser Schleimspur glitschen die AfD, aber auch die BSW, weil sie eben einfache Antworten bekommt und geben will und nicht bereit ist, eigentlich mal ins Detail zu gehen. Bei Frau Wagenknecht ist das offensichtlich, bei der AfD auch, aber sie sind erfolgreich damit. Und das ist natürlich auch für uns als Liberale eine Herausforderung, ist noch milder ausgedrückt.
Ich wollte noch ganz kurz erwähnen, Sie fahren ein Motorrad,
ja,
eine
BMW. Wenn ich dazu komme.
R1200, ja, das muss ich ablesen, ja, weil ich sowas gar nicht kenne. Sie fahren auch eine kleinere Maschine, haben Sie gesagt, genau.
Ja.
Und damit sind Sie ein Beispiel für die Frau von heute, markant, in der Sache politisch hart, humorvoll, aber wirklich auf Augenhöhe auch im Straßenverkehr. Ja, und da wollte ich nur sagen, ich fahre auch eine Vespa, bin auch Großmutter von zwei Enkelkindern, aber mit meiner Vespa fühle ich mich Ihnen total auf Augenhöhe.
Nein, Sie fahren auf zwei Rädern, das ist wunderbar. Ich habe auch noch einen Motorroller für die Stadt. Ja, das ist meine Leidenschaft. Seit ich 15 Jahre alt bin, habe ich einen Mofa gehabt und einen Mokick und Moped. Ich habe das alles durch. Da war das eigene Auto, war nicht so selbstverständlich. Also heute haben die jungen Leute ja auch weniger eigene Autos. Also ich mag das gerne, ich liebe das gerne, ich habe leider wenig Zeit dafür, aber ja.
Die müssen wir erstmal halten können, die Maschine.
Ja, das,
also das kann man in jeder Hinsicht stark.
Nein, das will ich nicht sagen. Ab einem bestimmten Neigungswinkel muss auch ich dieses Motorrad fallen lassen. Ja. Aber man lernt natürlich, dass Dinge in Bewegung einfacher zu steuern sind als die stehen. Mhm. Das ist eine alte Regel. Mhm. Wenn man das Gleichgewicht hat, dann ist man beweglicher.
Ja.
Und das gilt auch in der Politik. Deswegen
muss
man sich einfach bewegen.
Ja, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
Für Ihre Zeit und wir freuen uns, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.